So, liebe Geschwister, wir schauen zur Uhr und stellen fest, es ist soweit. Und ich möchte die Zeit einfach nutzen, sodass wir dann eventuell am Ende hin mehr Möglichkeiten haben, Kommentare oder Fragen zu stellen. Aber ich möchte ganz bewusst den Namen eröffnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir den Wochenspruch noch in Erinnerung haben, dann haben wir gehört aus Jeremia, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Jeremia ist natürlich ein trauriger Prophet, der zu einer schrecklichen Zeit lebt, nicht mehr wie Jesaja, er sieht jetzt schon die Trümmer. Und deswegen hat auch Jeremia wahrscheinlich in den ältesten Handschriften nicht enthalten, aber später dann eingesetzt, auch die Klagebücher geschrieben oder die Klagelieder, das Klagebuch, das Klagelieder. Das hat zwar nur 5 Kapitel, ist aber ein ganz interessant poetisches Buch, ähnlich wie in dem Psalm. Und aus dem 3. Kapitel ist heute unser Losungstext. Da heißt es, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Das ist sicherlich auch das Thema des Esther-Buches. Geduld und auf die Hilfe des Herrn hoffen, wenngleich man sieht, man kann ja auch etwas tun. Also das ist nicht nur, dass man nur hoffen muss, man muss auch erkennen, wo ist jetzt der Punkt zum Handeln. Aber ich möchte hier noch mal zurück zu den Klageliedern. Kapitel 3, das ist ja die 3. Klage, da gehören die Verse 25 bis 27 zusammen. Einfach deswegen, weil sie in der Poesie alphabetisch geschrieben wurden. Und das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Wenn Sie einmal nachsehen, dann hat Kapitel 3 66 Verse. Das heißt, von jedem Buchstabe, von A, angefangen wurden immer die ersten 3 Worte gleichgeschrieben. Und deswegen 22 mal 3 kommen wir auf 66. Und ich versuche jetzt einmal, Klagelieder, diese Verse 25 bis 27, die alle mit dem Tet beginnen, einmal so zu übersetzen, dass sie gleich klingen und nicht wie in manchen Übersetzungen eben anders. Und dann heißt es, gut ist Jahwe dem, der auf ihn hofft, der Seele, die nach ihm trachtet. Gut ist es, harrend wie still zu sein auf die Hilfe Jahwes. Gut ist es für den Mann, so er aufnimmt das Joch in seiner Jugend. Also mit anderen Worten, diese 3 Verse sagen uns, Jahwe ist gut. Und das ist, Jahwe ist der Name Gott Israels im Vergleich und zum Unterschied zu allen anderen Namen. Und Jahwe ist eben nicht Allah, wie viele sagen, Hauptsache wir benutzen den Namen Gott. Es ist ein ganz anderer Gott, es ist der Schöpfergott, es ist der Schöpfergott Elohim. Und wenn wir das einmal durchgehen würden, dann bräuchte ich 600 Bibelabende, so viele Namen haben wir. Aber was wichtig ist, dass in diesem Kapitel 3, diesen Versen jetzt hier, singt nicht Jerusalem. Und hier singt auch nicht die Gemeinde Israel, sondern hier singt ein Einzelner. Vielleicht ein Soldat, der an der Front war, ich weiß es nicht. Ich bin öfter in Hannover, oder wenn ich in Hannover bin, sagen wir mal so, andersrum, dann gehe ich gerne zu der Ägidienkirche. Ich weiß nicht, ob die schon mal jemand gesehen hat. Die ist sehr zentral in der Innenstadt. Die lässt sich zurückverfolgen auf die Jahre 1163. Und diese Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört. Die brannte aus und da stehen aber noch die Außenmauern. Und seit 1954 ist sie ein Mahnmal und jedes Mal am 6. August wird da eine Glocke geläutet als Gedenken für Hiroshima. Aber ich möchte Sie jetzt einmal zurücknehmen, ich, der keinen Krieg erlebt hat, dem das Elternhaus nicht weggeschwommen ist, dem das Elternhaus nicht zerbombt wurde, nicht durch Feuer aufgelöst wurde. Ich habe diese Erfahrungen nicht mitmachen müssen. Ich stehe gerne in dieser recht kleinen Kirche, also ist sicherlich kleiner als unsere Kirche, aber schon recht groß. Und Sie müssen sich vorstellen, da steht mal eine kleine Person, die Grundmauern stehen und sonst nichts. Der Himmel ist offen, kein Dach, nichts. Und man kann an den Steinen einfach sehen, dass sie gebrannt hat und dass viel Elend und Not da ist. Und wenn ich dann so stehe, dann versuche ich mir vorzustellen, wie der Pastor vorne geredet hat, wie die Gemeinde gesungen hat, wie die Orgel gespielt hat. Und es ist nicht mehr. Und dann, irgendwann fängt es dann bei mir an, dass ich traurig bin. Und das ist kein Vergleich zu dem Tempel in Jerusalem. Das muss ja viel, viel schlimmer gewesen sein. Viel, viel schrecklicher. Alleine wenn wir denken, täglich wie das Volk dahinzog, Tiere opferte, Gebete gesprochen hat, die ganzen Feste, die dort gefeiert wurden, die ganzen Verwandten, die man dort begrüßt hat. Und auf einmal liegt alles in Schutt und Asche. Und doch singt Jeremia an dieser Stelle, Jahwe ist gut. Das führt uns natürlich dahin, wo wir letzte Woche schon waren, Jesaja, dass unsere Wege nicht seine sind und unsere Gedanken auch nicht seine Gedanken. Und Jeremia hat sicherlich hier so die Schau, die Hiob teilen musste. Gott versucht nicht immer unseren Stolz zu brechen. Und oft sehen wir dann so, dass es Menschen gibt, die in der Gerechtigkeit verharren, die sich für diese Gerechtigkeit einsetzen und dabei die Gnade verwerfen. Und oft haben diese Menschen ganz andere Maßstäbe für Gerechtigkeit, wie Gott hat. Dann sind es eben die Menschen, die die Propheten getötet haben. Dann sind es die Menschen, die Jesus am Kreuz verspottet haben. Andern konnte er helfen und sich selber nicht. Oft sind es die Menschen, die das Bibellesen aufgegeben haben, weil ihnen das Lesen gar nichts mehr bringt, weil die Bibel ihnen eh nichts zu sagen hat. Und doch, Jahwe ist gut. Er lässt sich davon nicht bekümmern. Er lässt sich deswegen nicht beeindrucken. Und dann heißt es, und das ist eben das Wichtige, und das muss ich auch neu lernen immer wieder, gut ist es, harrend wie still zu sein, auf die Hilfe Jahwes. Gut ist es, harrend wie still zu sein. Geht es uns gut, wenn wir nur an diese Dinge denken, die wir geschenkt bekommen haben? Oder geht es uns auch dann gut, wenn wir an die Dinge denken, die wir noch nicht geschenkt bekommen haben? Für die wir noch beten, auf die wir noch warten? Ich war an diesem Punkt erinnert an unsere Leidensscheu, auch an meine, und habe mich dabei gefragt, wenn es heißt, wie gut ist es, harrend wie still zu sein, wie Jesus in aller Stille das ertragen hat, was wir am Karfreitag bedenken. Er hat nicht geschrien, sagt uns Jesaja 53, bei den Geiselhieben, Gott ist gut. Bei den Hammerschlägen, als ihm die Hand durchgraben wurde, Gott ist gut. Für uns ist es gut, dass er durchgehalten hat. Denn sonst hätten wir jetzt keine Erlösung, sonst hätten wir jetzt keine Basis der Vergebung. Und deswegen ist es wichtig, auch für uns immer wieder, auch in Zeiten der Trauer, der Trümmer, nicht nur zu fragen, warum hat das Gott zugelassen, sondern auch einfach dran zu denken, das ist auch die Güte Gottes, dass er uns warnt und dass er ganz deutlich in seinem Wort auch vom Gericht spricht. Das wird nicht am Ende alles gut, sondern am Ende wird er richten. Und das ist einfach das Traurige und das soll uns auch anstreben und ermutigen, dass wir zu diesen Menschen hingehen und ihnen das Evangelium verkünden, dass Jahwe gut ist. Nicht, dass wir es immer verstehen, aber dass wir ihm zutrauen können, dass er es gut meint. Und uns jungen Männern eben, dass wir zu seinem Joch hingehen, dass wir von ihm lernen. Denn er sagt selber, dass sein Joch sanft ist. Und das Schöne ist, er hilft mit Tragen und Ziehen. Er steckt seine eigene Schulter mit drunter unter unserer Last. Er lässt uns da nicht allein. Vielleicht ist es so, dass der Widersacher uns diesen Blick verstellt, aber er lässt uns nicht allein. Er hilft mit, er trägt mit. Und das möchte ich auch gleich mit euch im Buch Esther einfach sehen. Dass diese schwierigen Situationen, die es damals gab, die es heute gibt, die es möglicherweise auch kommend geben wird, dass jede Generation eben diesen Punkt erleben darf, Gott ist gut. Und dass es nicht nur irgendwie ein Satz ist, sondern dass wir das mitnehmen können. Und wenn ihr einmal das Klagelieder 3 aufschlagt, dann seid ihr mittendrin in dem theologischen Hauptwerk des Buches. Ich will jetzt nicht in Hausaufgaben aufgehen, aber prüft das einmal selber. Gott ist gut. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in dieser Runde zusammenkommen dürfen. Danken für unsere Geschwister, die hier zugeschaltet sind und dass du gute Gedanken über uns hast. Herr, lass uns heute ganz neu erkennen, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst und dass du alles vorbereitet hast, dass du uns einlädst, dass du uns helfen möchtest, durch den Heiligen Geist das Gute zu erkennen. Herr, nimm jetzt das Irdische, dass wir das sehen können, was du himmlisch für uns bereitet hast. Amen. Ich habe heute Abend mal wieder einen Liederwunsch und ich habe schon mal im Gebetskreis getestet, so einen Testluftballon losgelassen, einige kannten das. 448, nimm mein Leben Jesu dir, übergeb ich's für und für. Mal ganz ehrlich, wer kennt das Lied? Das soll jetzt nicht peinlich werden, da sehe ich einige Hände. Okay, wir versuchen das einmal durchzuziehen, 448. Haben wir jemanden, der uns am Klavier begleiten kann? 448, genau. 448. Wir haben niemanden, der uns am Klavier oder so begleiten kann? Okay, gut. Dann wollen wir jetzt mal versuchen, das richtig anzustimmen, richtige Höhe, richtige Tiefe. Es hat nur 6 Verse, aber ganz aufsagend. Übergib ich's für und für, nimm es jetzt von meiner Zeit, gehe ich und sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, das müssen wir jetzt öfter singen. Jawohl, ich möchte einfach, dass dieses Lied so ein bisschen auch heute den Text aus Esther 2 begleitet. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir insgesamt in dem Buch einen Zeitraum von 9 Jahren abdecken werden. Ist ein bisschen schwierig, weil die Umrechnung nicht ganz einfach ist. Ich habe heute euch einmal ein Blatt mitgegeben, wo gewisse, die wichtigsten Namen drauf sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollkommenheit. Es gibt mehrere Namen, die wir noch lernen sollten oder hören sollten. Aber ich habe hier mal die rausgeschrieben, die so die Hauptperson des Geschehens sind. Wenn jetzt jemand seine Bibel dabei hat und schlägt dann auf in Kapitel 1, Esther 1, Kapitel 1, Vers 3, dann liest er dort im 3. Jahr seiner Herrschaft. Also ich hatte ja gesagt, ich werde mich auf Xerxes, nicht Avaforas bemühen, sondern Xerxes sagen, also 3. Jahr seiner von Xerxes. Und dann lesen wir jetzt in Kapitel 2, Vers 12, nachdem sie 12 Monate nach den Vorschriften für die Frauen gepflegt worden war, das ist also Esther, wurde sie zum König Xerxes gebracht in den königlichen Palast. Und jetzt kommt es, im 10. Monat, der da heißt Tebet, im 7. Jahr seiner Herrschaft. Also wenn wir jetzt Kapitel 1, 3 nehmen und hier 2, 16, dann kommen wir vom 3. Jahr der Herrschaft in das 7. Jahr. Rechnerisch 4, aber möglicherweise auch 3,5, wollen wir uns da nicht um die Stunden streiten. Dazwischen liegt wahrscheinlich ein Feldzug der Griechen, der nicht erfreulich für Xerxes verlief, und er musste da einiges an Niederlagen einstecken. Wir wissen außerbiblisch, dass es da einen Feldzug gab. Wir vermuten, er fällt in dieser Phase rein, weil von nun an das Buch recht chronologisch zügig weitergeht. Und da heißt es in Vers 1, nach diesen Geschichten, als der Grimm des Königs sich gelegt hatte, dachte er an das, was Vashti getan hatte und was über sie beschlossen war. Also Xerxes ist zurück in Susa. Und die Erinnerungen an Vashti holen ihn ein. Die Gesetze der Meder und Perser verbieten ihm jetzt, dass er sein Gesetz brechen darf, beziehungsweise Beschlüsse rückgängig machen darf. Also das Gesetz der Meder und Perser ist ja sprichwörtlich dafür bekannt, wenn es einmal geschrieben und in Stein gemeißelt war, dann gab es da kein Rütteln. Und jetzt umgeben ihn natürlich, den König, auch Männer. Und da heißt es in Vers 2, da sprachen die Männer des Königs zu ihm, man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestellte Männer in allen Ländern seines Königreichs, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen, auf dem Schloss in Susa ins Frauenhaus unter die Hand Hegais, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und dass man ihre Schönheit pflege. Das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Vashtis Stadt. Das gefiel dem König und er tat so. Also die Diener des Königs waren gewöhnlich keine Eunuchen. Ihr wisst, das muss ich hier nicht erzählen, Eunuchen waren gewöhnlich junge Männer, die durch die Kastration den Geschlechtstrieb verlassen haben und gewöhnlich dann deswegen an einer größeren, mehr oder minder größeren Blasenschwäche litten. Der Auftrag jetzt hier ist, in alle Länder, wir haben 127 Provinzen, sollen sie die schönen jungen Frauen ansprechen. Und hier kommt schon der erste Punkt zu uns, was in der irdischen Welt als hässlich gilt, wird keine Chance gehabt haben. Da waren also jetzt die Männer unterwegs und haben geschaut von Gesicht zu Gesicht, von Figur und so weiter, was schön ist und was jungfräulich ist. Und sicherlich werden sie viele, viele Menschen unglücklich gemacht haben. Wo andere Männer sich vielleicht schon Hoffnung gemacht haben, wo vielleicht schon Beziehungen geknüpft waren, kam auf einmal das Militär und hat gesagt, so Mädel, du steigst bei uns ein. Xerxes II, sein Nachfolger, soll 360 Nebenfrauen gehabt haben. Wir wissen von Salomon, der brachte es zu 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Also wir müssen das jetzt nicht vertiefen. Das war nicht nur lustig. Aber was jetzt wichtig ist, auf dem Schloss zu Susa soll sie unter die Hand Hegeis gebracht werden. Das war definitiv ein Eunuch. Und er fungierte quasi als Verwaltungschef im Frauenpalast, auf den wir später gleich in Vers 9 nochmal zurückkommen. Aber wie gesagt, dem König gefiel das. Er hat an sich gedacht, an die schönen Frauen, die jetzt auf ihn zukommen, und nicht so sehr an die zerbrochenen Familien, die zurückgelassen werden. Und jetzt in Vers 5 rückt ein neuer Name auf. Es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, der hieß Mordechai. Und vermutlich ist es derselbe Name wie die babylonische Mordoka. Und dieser Name, das habe ich jetzt abgeschrieben, Marduk, kommt also von diesem Gott. Und das war entweder Mann des Marduk oder Verehrer des Marduk. Also wir müssen jetzt erstmal festhalten, wir haben einen jüdischen Mann mit einem Namen eines babylonischen Hauptgottes. Und das mag uns jetzt vielleicht heute Abend schocken, in der damaligen Zeit war das nicht so ungewöhnlich. Auch die Ägypter nahmen später Götternamen an. Zum Beispiel Hue, das ist in 2. Mose 17, ist nach dem ägyptischen Falkengott Horus. Oder Ahia, nach dem ägyptischen Gott Re, also das steht in 4. Mose 1, 15. Und später nach der Einwanderung in das Heilige Land tauchen jüdische Namen mit der Endung oder dem Beginn von Baal auf. Baal war ja der Wetter- und Fruchtbarkeitsgott und die werden dann zusammengesetzt. Nun lesen wir zum Beispiel 1. Chronik 8 von Eschbaal oder 1. Chronik 27 Baal Hanan. Also wir haben hier selbst im Heiligen Land Namen aus der Antike, aus den Göttern der damaligen Zeit. Und wir erinnern uns auch bei Daniel, dass es da Umbenennung vieler Namen gab. Also Daniel nannte man Belshazzar, Hanania, Shadrach, Michel, Meshach und Asiah, Abdelnego. Also die Namensgebung war damals durchaus gängig, so dass man sich zu den Göttern bekannte, aber auch wieder zu den Vätern. Das soll uns jetzt in diesem Augenblick nicht allzu sehr schocken. Die Päpste hatten später die Schwierigkeit wieder, mit einem heidnischen Namen einen geistlichen Dienst zu tun. Und deswegen haben wir Papst Johannes, und dann geht das so, 1., 2., 3., 4. und so weiter, weil die kamen jetzt aus der heidnischen Welt und brauchten nach dem Verständnis einen biblischen Namen. Was wissen wir noch von Mordechai? Wir wissen, dass er seit der 4. Generation wohl im Exil war. Und es heißt, Sohn Haris, des Jon Schimmis, des Jon Kisch. Und Kisch war der Vater des König Sauls. Also wir vermuten, dass er aus der königlichen Familie kam. Und das wundert uns jetzt nicht, weil Nebukadnezar hauptsächlich die Oberschicht weggeführt hat. Und wir sehen dann eben auch, dass die Väter noch jüdische Namen trugen. Aber Mordechai eben nicht. In Vers 6, ein Benjamiter, der weggeführt war von Jerusalem, als Jeschonja, der König von Juda, durch Nebukadnezar, den König von Babel, in die Gefangenschaft geführt wurde. Später sagt dann auch der Apostel Paulus, dass er aus der Linie kam und dass er ein Benjamiter ist. Und da frage ich mich oft, was mögen seine Eltern gesagt haben, als da klein Paulus im Körbchen lag. Und sie nennen ihn Saul, den ersten König Israels. Was für Erwartungen möchten auf seine Schultern gelegen haben. Also Mordechai kommt wahrscheinlich aus der Oberschicht. Und jetzt sehen wir in Vers 7, er war der Pflegevater der Hadassa. Und das ist Esther. Eine Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war ein schönes und feines Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahmen sie Mordechai als Tochter an. Esther begegnet uns gleich als Vollwaise, die bei ihrem Onkel aufwächst. Da wird nebenbei jetzt auch wieder überlegt, ne? War Mordechai auch ein Eunuch? Warum hatte er Zugang zu ihr? Wie kam das? Das wird alles diskutiert. Wir lesen von keinem Kind, von keiner Frau. Aber wir sehen, dass zwischen ihm und Esther eine sehr enge Beziehung war. Vers 8, als nun das Gebot und das Gesetz des Königs bekannt wurde, das wurde ja erstmal nur hinter verschlossenen Türen besprochen, jetzt wird es bekannt, und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden auf dem Schloss zu Susa, unter die Hand Hegeis, wurde auch Esther in des Königs Palast geholt, unter die Hand Hegeis, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel Hegeis und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben und dazu 7 auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Also Hegai beeilt sich, damit es keine weitere Favoritin gibt, die vorrücken konnte, um Vashtis Stelle zu ersetzen. Nun war Esther bei ihm in guten Händen, denn er hatte erkannt, dass sie schön ist und wie es hier in dem Text heißt, sie fand Gunst bei ihm. Ich gehe da gleich noch ein. Ihre Schönheit zu pflegen. Das hebräische Wort bedeutet eigentlich Säuberung oder Reinigung. Und die englische Bibel übersetzt an dieser Stelle es mit Kosmetik. Unsere Frauen verstehen hier, was gemeint ist. Ich komme später noch zu den Männern, aber jetzt zu den Frauen, Kosmetik, das verstehen wir. Ich möchte hier mein Augenmerk aber einmal auf Daniel richten, wo er dem Hofbeamten Gnade und Erbarmen fand. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Geschichte und in der Wendung hier. Es heißt Daniel 1,9, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Das ist jetzt nicht Zufall. Sie mag schön gewesen sein, vielleicht war sie schöner als die anderen, aber dass jetzt Gunst und Gnade erkannt wird, das kann kein Zufall sein, weil wir das auch im Psalm 33 lesen. Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Er stand jetzt dahinter. Oder Sprüche 19, 21, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Da müssen wir einfach fest darauf vertrauen, dass das hier etwas damit zu tun hat, was Gott zulässt oder verhindert. Oder Sprüche 21,1, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Und das Wort gilt auch heute in unseren Tagen, wo wir von Migranten umgeben sind. Es mag sicherlich viele geben, denen wir Unrecht tun, weil einige Rechte missbrauchen. Aber das ist mit den Deutschen genauso. Ich könnte in der Straßenbahn oder Bus nicht anerkennen, wenn ich sagen würde, das ist ein böser Mensch und das ist ein lieber Mensch. Das ist sehr schwierig von uns einzuschätzen. Unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal so weit, wie wir unseren Verstand benutzen können, ohne großes Misstrauen auf diese Person zuzugehen. Denn vielleicht benutzt Gott diese Situation, die es jetzt gerade gibt, um damit wir diese Menschen treffen, wie vor einiger Zeit ihr über 600 in der Innenstadt von Bremen erreicht habt, die das Glaubensbekenntnis oder die Gebete gesprochen haben. Ich komme jetzt hier nochmal zurück zum Text. Hegai beeilt sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben. Das heißt also, hier sehen wir auch wieder einen Unterschied zu Daniel. Daniel in Kapitel 1,8 nahm sich vor, das nicht zu essen. Esther wiederum hat es gegessen. Also wir haben jetzt hier keine Schablone und kann sagen, so muss das sein. Wir haben auch später noch den Hintergrund, warum, weil sie noch nicht gesagt hat, dass sie Jüdin ist. Es heißt also in Daniel 1,8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte, und er bat den obersten Kämmerer, dass es ihn nicht unrein machen müsste. Und der Kämmerer sagt dann, okay, ich beobachte dich jetzt mal, wenn es nicht allzu kritisch wird, dann kannst du das machen, aber ansonsten bekommst du natürlich auch etwas mehr Schnitzel. Esther in Vers 10 sagt nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, weil Mordechai ihr geboten hatte, sie sollte es nicht sagen. Und vermutlich hatte sich Mordechai so stark an die Perser angeglichen, dass sie auch gar nicht gemerkt haben, dass er Jude war. Wahrscheinlich konnte er so gut Persisch, dass es nicht aufgefallen ist. Jedenfalls gibt es noch gar nicht diesen Punkt, wo Mordechai in irgendeiner Form auffällig wird. Das kommt später. Ich kenne das von einem unserer Missionare. Viele wissen ja, dass wir mit der deutschen Missionsgemeinschaft in Kenia waren. Und wir hatten einen begnadeten Missionar, der hat Arabisch gelernt, vorwärts und rückwärts. Der konnte das innerhalb kürzester Zeit in einer ganz guten Perfektion, sodass viele gedacht haben, er sei Araber. Und einige Älteste haben festgestellt, das kann keiner sein. Und das haben sie aber nicht an der Sprache festgestellt, sondern an seinem Gang. Sie gingen alle leicht gebeugt vom Wassertragen und er ging aufrecht. Und dann haben sie ihn am Gang erkannt, aber nicht an der Sprache. Also manchmal gibt es wohl diese Sachen, wo man misstrauisch wird. Ne? So, jetzt ist die Frage, warum versteckt Mordechai seine Religion? Genau lässt sich das nicht sagen. Er wird es ja auch später noch bekennen. Und vielleicht nimmt er jetzt hier die Kenntnisse, die er hat von Josef, dass er auch da vielleicht mitspielt. Und wir wissen auch von David aus anderer Geschichte, dass er auch die Speisegebote übertritt. Das wird uns hier nicht so gesagt. Aber ich komme jetzt zu Vers 11 und das ist jetzt entscheidend. Mordechai kam alle Tage am Hofe des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob es Esther gut gehe und was mit ihr geschehen würde. Wir müssen uns also jetzt vorstellen, dass diese Reaktion bei beiden, bei Esther und bei Mordechai, etwas ausgelöst hat, was nicht nur Freude war. Mordechai war sicherlich misstrauisch, denn er wusste ja, was vor sich geht, wohin das führen würde. Und er wusste natürlich nicht den Ausgang, den wir alle kennen. Er war also ganz dicht dran und war reingenommen und war jetzt sicherlich in einer ganz verzweifelten Situation. Ich komme zu Vers 12, wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Xerxes kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach den Vorschriften für die Frau gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbaren Spezereien und was sonst zur weiblichen Pflege gehört. Da ging die Jungfrau zum König und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ging. Jetzt möchte ich ein bisschen bremsen, weil jetzt soll es auch geistlich werden. Was wir hier lesen, ist keine hektische Aktion. Ein ganzes Jahr. 6 Monate mit Myrrhe, 6 Monate mit kostbaren Spezereien. Keine hektische Aktion, sondern die Stetigkeit hat hier die Umwandlung gebracht. Und das ist eben auch ganz wichtig für unser geistliches Leben, dass es also nicht nur um eine Hauruck-Aktion geht, sondern dass wir stetig innerlich wachsen und uns verändern. Die Griechen, das hatte ich gerade schon angedeutet, haben das ein wenig verstanden. Sie nennen diese wunderbare Welt, diesen wunderbaren Globus, Kosmos. Und das Wort Kosmetik kommt nicht zufällig aus dieser Richtung, weil es auch um dieses Schöne geht. Und wenn die Astronauten berichten, wenn sie aus dem Weltraum sehen, dann sehen sie runter und sagen alle, dass die Erde wunderschön ist, aus der Perspektive Gottes von oben. Aber ich möchte jetzt nicht nur von der Schönheit Esther reden und der anderen Frauen, sondern zu uns. Wir müssen einen Blick in den Spiegel der Schrift werfen. Das heißt in Epheser 5, 10, und 11, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und zu unserer Schönheit gehört auch Reinigung. 1. Johannes 1, 3, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Lassen wir jetzt mal das Frauenhaus, die ganzen Bilder, die wir vor uns haben, und denken mal an uns, wie wir vor dem König treten. Dazu gehört auch Pflege und Reinigung. Und zu unserem Äußeren gehört auch saubere Kleidung. Wir lesen Epheser 4, 24, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an. Oder in Offenbarung 7, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Liebe Geschwister, es geht auch bei uns um Reinigung und um Schönheit und um bereit zu sein, dem König zu begegnen. Nicht irgendwie zum Spaß, sondern wirklich ihm zu begegnen für die Ewigkeit. Und dann erwartet er von uns, dass wir rein sind und dass wir unsere Kleider gewaschen haben. Vollendet sind wir allerdings erst, wenn wir diese unvergleichliche Schönheit von ihm sehen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch das Hohelied öffnen, aber ich öffne einmal Offenbarung 21. Da heißt es in Offenbarung 21, 9b und bis 11, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er, also der Engel, führte mich hin im Geist in einen großen Stadt auf einem hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein in einem Japis klar wie Kristall. Es geht in Zukunft auch darum, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Und darauf müssen wir uns wie Esther vorbereiten. Sie hatte ein Jahr gebraucht, wahrscheinlich brauchen wir mehrere Jahre. Und werden immer noch feststellen, dass da immer noch was fehlt. Aber wir dürfen uns ziehen lassen von dem Ziel, dass wir da ankommen. Dass wir für Gott da sind und dass wir ihm gefallen möchten. Jetzt sind wir noch auf Erden und lesen hier in dem Buch weiter, Vers 14. Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen vor ihm in das andere Frauenhaus, unter die Hand des Schaschagas, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Nebenfrauen, und sie durften nicht wieder zum König kommen, es sei denn, es gefiele dem König und er ließ sie mit Namen rufen. Da kommen wir später noch zu. Aber wir nehmen jetzt erstmal mit, die hatten in Susa zwei Frauenhäuser. In dem einen, wo die Jungfrauen vorbereitet wurden, und in dem anderen, wo sie lebten, nachdem sie beim König waren und so lange warten mussten, bis der König sich an sie erinnert und ihren Namen gerufen hat. Wenn wir das schon mal verstanden haben, dann haben wir eine ganze Menge heute mitgenommen. Dann komme ich zu dem zweiten Punkt, Kapitel 2, 15 bis 20. Als nun die Esther, die Tochter Abigails des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegeis des Königs Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Da sind wir wieder. Und das lesen wir jetzt öfter in dem Buch. Das beginnt alleine schon bei Kapitel 2, 9. Das Mädchen gefiel Hegei und sie fand Gunst bei ihm. Ich weiß nicht, da hinten rennt ein junger Mann vorwärts und rückwärts, ob sich da jemand mal... Okay, gut, also in Kapitel 2, 17, der König gewann Esther lieber als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Oder Kapitel 5, 2, und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und das sagte ich schon, hinter dem, was der König sieht, steckt Gott. Er lenkt die Herzen, er lenkt das Herz. Er gibt Acht auf die Werke. In einem König hilft nicht seine große Macht und ein Held kann sich nicht retten durch große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Augen achten auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Das ist sicherlich, was Esther an diesem Punkt auszeichnet. Dass Gott sie gebrauchen kann, weil sie sich dem fügt. Und dann kommt eben dieser Vers, den ich ganz am Anfang sah, dass Esther zu ihm gebracht wird, Vers 16, im 10. Monat des 7. Jahres seiner Herrschaft. Wir sind also alle, die mitrechnen wollen, etwa 479 bis 478 vor Christus im Zeitalter Dezember, Januar. Und dann lesen wir, dass König Xerxes sie lieber gewann als alle Frauen, und sie fand Gnade und Gunst vor allen Jungfrauen. Er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Und der König machte ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, das Festmahl Esthers, und gewährte den Ländern Steuererlass und teilte königliche Geschenke auf. Ich denke, das ist jetzt so der Punkt, wo wir wirklich mal landen müssen, nachdem wir vieles überflogen sind. Was Vashti nicht wollte, die Krone tragen, die bekommt jetzt Esther und Esther setzt sie auf. Wir haben wieder ein Fest. Ob die Männer wieder betrunken waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde Vashti öffentlich aus dem Amt geführt und Esther öffentlich in das Amt eingeführt. Was das jetzt alles noch für einen Rahmen hat, wird gar nicht beschrieben. So bescheiden ist hier der Schreiber des Textes. Er redet vom Steuererlass, ob das eine Amnestie war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war der König in Geberlaune. Und was wir lesen ist, Esther gewann die Zuneigung vor allen Frauen, die damals mitgebracht wurden. Ich weiß nicht, wie viele es waren, auf jeden Fall war Esther die Frau unter allen. Und sie gewann auch die Bevorzugung vor allen, die sich der König sonst noch leisten konnte. Und sie gewann jetzt auch die Krone, die Vashti eben nicht aufsetzen sollte. Und das müssen wir noch verstehen, sie war eine Nebenfrau und nicht die Hauptfrau. Aber wichtig ist, dass wir das verstehen, dass Esther erstmal hier den Weg mitgeht, da komme ich gleich zu, der ihr sicherlich auch nicht gefallen hat und vor dem Mordechai auch nicht besonders begeistert war, sondern eher irritiert war. Aber er macht jetzt seinen Dienst weiter, Vers 19, als man nun die übrigen Jungfrauen in das andere Frauenhaus brachte, saß Mordechai im Tor des Königs, also wissen wir, dass er eine gehobene Stellung hatte. Der Text sagt uns nicht, was es war. Auf jeden Fall macht er keinen Karrieresprung, nachdem Esther nun die Frau des Königs war, sondern er tut ganz gewöhnlich seinen Dienst. Und das lesen wir dann in Vers 20, warum. Esther hatte noch nichts gesagt von ihrer Herkunft, von ihrem Volk, wie er Mordechai geboten hatte, denn Esther tat nach dem Wort Mordechais wie zur Zeit, als er ihr Pflegevater war. Esther folgt dem vierten Gebot. Mordechai war nicht ihr Vater, aber er war der Onkel. Und damit beweist sie auch, dass sie die jüdischen Gesetze anerkennt und sich an diese Gesetze hält. Schauen wir uns einmal das Leben Esthers an. Esther hatte ihr Leben nicht in der eigenen Hand. Lass uns mal jetzt ganz nüchtern auf sie schauen. Ihr Vater Abihail verstorben. Die Mutter verstorben. Sie war jetzt abhängig von ihrem Onkel. Dann war sie abhängig von dem Eunuchen Hegai. Jetzt später war sie abhängig von dem Eunuchen Schaschagas. Dann war sie wieder abhängig von Xerxes und später, wie wir noch sehen werden, auch durchaus abhängig von dem zweiten Mann im Staat von Haman. Und jetzt ist die Frage halt, wie gelingt es Esther, doch Einfluss auf die Geschichte zu nehmen? Ganz klar, nicht durch Macht. Auch nicht durch den geschenkten Reichtum. Sondern, wie wir hier erstmal sehen, durch Gehorsam. Sie tat, was ihr Onkel gesagt hat. Und wie wir später sehen werden, durch Gebet, durch Fasten und durch das Vertrauen, dass Gott das Fasten achtet und ihre Gebete erhört. Wir werden das in Kapitel 3 und 4 und so weiter sehen, was sich hier schon andeutet. Esther war ein hübsches Mädchen, gar keine Frage. Aber sie war eine ganz zarte, schwache Pflanze. Und ich glaube nicht, dass sie gedacht hätte, dass sie noch einmal so wichtig sein wird für alle Juden. Hier sehen wir einfach nur ihre Vorbereitung, dann dem Üblichen, was der König erwartet, aber nicht, wie sie in die Geschichte später verzahnt ist. Aber es deutet hier schon an, dass sie im Gehorsam lebte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Auch wenn wir nicht alles verstehen, aber der Gehorsam gegenüber ihrem Onkel öffnet hier Türen und Tor. Bevor ich zur Anwendung komme, noch die letzten drei Verse. Das ist dann die Wachsamkeit Mordechais in Vers 21 bis 23. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die die Türe hüteten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Also in jenen Tagen, da war jetzt Esther schon Königin und Mordechai versieht seinen ganz gewöhnlichen Dienst und bekommt jetzt mit, dass sich da zwei Hüter in Schlüsselpositionen streiten und den König töten möchten. Das ist also ein gewaltiger Vertrauensbruch, denn Wachen sind Schlüsselpositionen. Und Wachen sind natürlich auch Vertrauenspositionen. Wachen können wir anders aus- oder übersetzen mit Hüter der Schwellen. Und die beiden, die planen jetzt keinen Diebstahl. Die beiden planen einen Mord. Und als Mordechai zu wissen bekam, sagte er es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König in Mordechais Namen. Mordechai hört und meldet. Und ich erlebe das im Schulalltag immer wieder, dass das für Schüler schwierig ist. Sie sehen den Unterschied nicht zwischen petzen und melden. Für sie ist das immer eins. Und ich denke, für uns im Berufsalltag müssen wir auch überlegen, was sage ich, wenn ich Unregelmäßigkeiten entdecke? Wenn Eintragungen nicht übereinstimmen mit dem, was wirklich getan wurde. Wo ist bei uns Melden und Petzen? Den Schülern versuche ich das immer zu erklären und sagen, was ich sehen kann, das ist Petzen. Also wenn jemand bei der Mathearbeit schummelt und ich bin im Raum und sehe das nicht, dann hat der andere Glück, dass ich so blind bin. Und wenn er dann sagt, hier, Herr Katzner, der schreibt ab, dann ist es Petzen. Aber wenn ich nicht im Raum bin und nicht wissen kann, was geschieht, dann ist es melden. Wenn wir zum Beispiel einen Unfall melden, wir petzen keinen Unfall, und wir melden zum Beispiel ein Feuer, dann ist es immer so, dass wir etwas melden und dann erwarten, dass der andere in höherer Autorität damit umgeht. Wir haben es gemeldet, wir sind entlastet. Und was dann der Nachfolgende mit dieser Meldung macht, das ist dann nicht mehr unsere Verantwortung. Aber wir sollten, wenn wir feststellen, dass da Unregelmäßigkeiten sind, sollten wir sie melden. Und nichts anderes macht hier Mordechai. Er meldet, was er gehört hat. Und Esther führt diesen Auftrag auch wieder durch. Sie sagt nicht, ach Mensch, was du schon wieder hast, ich bin jetzt Königin, ich muss mich um wichtige Dinge zu tun. Esther ist auch hier wieder ihm entgegenkommt und tut, was er sagt. Und auch das wird später uns in dem Buch noch beschäftigen, wenn der König nicht schlafen kann, dann liest er nämlich genau diese Geschichte. Also auch hier, was hier wieder passiert, ist so wichtig für das Ganze, dass wir es nicht auslassen können. Das heißt dann in Vers 23, und als man nachforschte, wurde es als richtig befunden und sie wurden beide an den Galgen gehängt und es wurde aufgezeichnet im Buch der täglichen Meldungen für den König. Also die Untersuchung ergeben, das stimmt wirklich. Das hat er sich nicht ausgedacht, das war wahr. Und wahrscheinlich starben sie durch Bestrafung am Holz. Das kann sein, dass sie gefehlt wurden, das kann sein, dass sie gekreuzigt wurden, das hatten die Perser auch schon drauf. Auf jeden Fall ist hier wieder jetzt ein jüdischer Mann, der einem Heidnischen das Leben rettet. Hochinteressant, immer wieder. Und Xerxes soll später, so die Geschichte, im Schlafsaal wirklich umgebracht worden sein. Wir sehen auch später noch im Buch Esther, wenn man zum König ging, konnte man nicht einfach reingehen. Da musste er das Zepter schwimmen und genehmigen, dass man kommen durfte. Sie waren misstrauisch und es gab so viele Intrigen und viele andere Dinge, die wir gar nicht aufzählen können. Es war also eine reelle Gefahr, eine ganz reelle Gefahr. Deswegen war ja auch Nehemia Mundschenk. Nicht, weil er so gerne Wein trank, sondern weil er das Leben des Königs schützen sollte. Also das ist ein ganz anderes Kapitel, aber ich will euch einfach nur sagen, es war auch damals so, dass es sehr viele Neider und Intrigen eben gab. Und was Mordechai hier macht, er macht sich nicht wichtig, er meldet, was er verstanden hat. Esther sagt es im Gehorsam, dem König, der forscht nach und es wird aufgeschrieben. Und dann kommen wir in späteren Kapiteln dann nochmal zurück. Aber ich möchte jetzt für den Abend in die Zielkurve kommen. Und die Frage ist, die ich mir stellen muss, wie punkte ich bei meinem Gott? Wie Esther bei Xerxes punktet, haben wir jetzt nun betrachtet. Das war Esthers Anmut, ihre Schönheit. Da punktet sie. Aber bei dem König aller Könige geht es nicht um die Tagescreme. Und bei dem König aller Könige geht es nicht um das Äußere. Bei ihm geht es um die inneren Werte. Ich hatte das schon angesprochen. Bei ihm geht es um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und bei ihm geht es um die Salbung durch den Heiligen Geist. Es geht also nicht um das Äußere. Das, was Xerxes gesehen hat, sondern bei ihm geht es um das Innere. Unsere Einstellung, unsere tägliche Pflege im Gebet, unsere tägliche Pflege im Bibellesen, unsere tägliche Pflege in der Vergebung, unsere tägliche Pflege, dass wir wachsen möchten, dass wir ihm ähnlicher werden. Denn unser König ist herrlich. Das heißt im Psalm 93, der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Das ist nicht irgendwer. Psalm 104, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Wir hatten am Sonntag etwas von der Herrlichkeit Gottes, von der Quahal gehört. Im Hebräischen ist es die Quahalia, das ist die Herrlichkeit und die Gewichtigkeit. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Die Hebräer sind ähnlich wie die Deutschen, dass sie sehr viel in Bilder denken. Und wenn der Hebräer von der Herrlichkeit Gottes, von der Quahalia spricht, dann redet er auch immer, dass mit ihm die Gewichtigkeit kommt. Das ist bei uns ein bisschen übertragen. Früher war das so, wenn Männer gewichtig waren, dann hatten sie auch Gewicht. Versteht ihr, was ich meine? Die hatten Gewicht. Aber das Entscheidende war, ihr Wort war gewichtig. Was sie sagten, war weise, war durchdacht. Keine oberflächlichen Worthülsen, sondern durchdachte Sätze. Sie hatten Gewicht, es war gewichtig. Und das gab ihnen die Herrlichkeit, weil sie dann auch wieder geachtet wurden. Esther tat es hier durch ihren Charme. Wir haben verstanden, dass Gott die Menschen erkennt und dass er sie lenkt und zuführt. Dass wir zu dem einen vielleicht einen guten und besseren Kontakt haben als zu dem anderen und dass sich Menschen etwas sagen lassen. Ich erlebe das fast täglich in der Schule, dass ich Menschen erreiche und Menschen nicht erreiche. Und ich rede mit derselben Stimme, ich rede mit derselben Freundlichkeit oder Bosheit, ich weiß es nicht, ich mache da keinen Unterschied. Einige lassen sich was sagen und werden still und überdenken das. Und andere wischen das weg und die kann man auch über Jahre nicht erreichen. Wir werden jetzt nächsten Montag wieder einen Schüler von der Schule verweisen, weil das nicht ging. Aber es ist einfach nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wo ich es tue, sondern ich tue es erstmal. Und was dann Gott uns dann gelingen lässt oder nicht gelingen lässt, ist seine Verantwortung, nicht unsere. Das haben wir gelernt. Mordechai tut hier etwas mit Wachsamkeit. Wo liegt meine Wachsamkeit? Wo liegt meine Wachsamkeit für die Gemeinde, für meine Familie, für meine Arbeit? Und das hatte ich ja gesagt, dass wir heute hier von diesem Text uns nicht von der Schönheit blenden lassen sollen, sondern von der Salbung in der Vorbereitung, dass wir unserem König begegnen können. Wir werden zu Advent diese ganzen Lieder singen, dass wir uns freuen, dass der Herr kommt. Aber lass uns doch jetzt schon mal anfangen, dass wir singen können, freue dich, Dr. Zion. Dass wir uns auch freuen können, dass der König kommt. Und dann werden wir feststellen, was uns noch fehlt, dem König zu begegnen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, gerade im Neuen Testament, wo es darum geht, bereit zu sein, ihm entgegenzugehen. Aber das ist ja die Botschaft des Textes. Esther verbringt ja nicht die Zeit da, weil sie Langeweile hat, sondern es ist die Vorbereitungszeit, den König zu sehen. Damals war es der irdische Xerxes. Wir leben hier in der Vorbereitungszeit, den himmlischen König zu sehen. Ich möchte abschließend uns noch ein Wort mitgeben und der geht auch an uns Männer. Und ich möchte das mal so ganz bewusst machen, dass sich vielleicht die Männer, die jetzt zuhören oder die hier im Raum sind, sich in den nächsten Tagen mal ein ganz besonderes Rasierwasser zulegen. Nein, das meine ich jetzt ganz ernst, ja. Und jeden Morgen, wenn wir das Wasser dann auftragen, dass wir an den Bibelvers denken, der uns aus 2. Korinther 2 die Rechtfertigung dazu gibt. Der Apostel Paulus schreibt zu den Korinthern in Korinther 2, 2, 14 bis 16, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Und diesen einen Geruch des Todes, den anderen den Geruch des Lebens. Geschwister, wir sind aufgerufen, Gerüche zu verbreiten. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Und vielleicht riechen wir dann unser Rasierwasser und sagen, Mensch, ich habe doch heute noch einen Auftrag. Ich meine das mal ganz praktisch. Die Schrift sagt, wir sollen ein Wohlgeruch sein, ein Wohlgeruch für Gott. Wir sollen nicht stänkern und stinken. Und das fängt ja schon bei der Hygiene an. Dass wir nicht unangenehm auffallen. Dass wir uns pflegen, dass wir uns reinigen, sowohl im Geist, aber auch in den ganz praktischen Dingen. Und es gibt diese beiden Gerüche. Es gibt den Geruch des Todes. Das ist ein Phänomen, auch in Afrika immer wieder, wie Tiere das riechen über lange Entfernung und wissen, da gibt es jetzt was ich auffressen muss. Aber es gibt auch diesen Geruch des Lebens und diese Freude des Lebens. Und das ist unser Auftrag, ein Wohlgeruch Christi zu sein. Nicht etwas, wo die anderen sagen, ach, der schon wieder oder die schon wieder, sondern dass wir ein Wohlgeruch sind und das verbreiten, das deutlich werden lassen, dass wir uns reinigen durch das Wort, durch das Gebet, auch durch das Fasten, all das, was uns die Schrift sagt, dass wir uns vorbereiten einfach auf das, was kommt. Nicht nur Advent, und ihr wisst ja, Adventus, das ist die Erscheinung, die Parousia, die da kommt, die wir feiern werden. Das ist aber auch wirklich, dass wir uns vorbereiten, weil wir ja nicht wissen, ob wir das überhaupt erleben. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend die Haustür aufschließe. Und dann weiß ich nicht, ob ich sie morgen früh wieder zuschließe. Aber dieses Bereitsein, das Vorbereitetsein, ich glaube, das bringt uns hier Kapitel 2 ganz deutlich mit. Dass wenn es schon im Irdischen so ist, dass wir uns zumindest im Geistlichen da vorbereiten auf das, was der Herr uns zu sagen hat und was der Herr uns von uns möchte. Ich lese nochmal den letzten Teil. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen einen Geruch des Todes zum Tode, jenen aber einen Geruch des Lebens zum Leben. Amen. Liebe Geschwister, die bis jetzt zugeschaltet waren, wir trennen uns mit dem Ziehen des Steckers. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ich möchte auch noch auf zwei Sachen einfach hinweisen, dass am 8. November hier keine Bibelarbeit stattfinden wird, weil wir da die Evangelisation mit Lutz Schäufler haben. Und dass wir am 22. November hier keine Bibelarbeit haben, weil die AMK keinen Buß- und Bettag mehr durchführt, sondern wir werden das auch hier bei uns in der Kirche haben. Und ich biete an, deswegen bis zum 20. Dezember hier durchzuhalten. Nun aber Ihnen allen einen schönen Abend.